Hallo zur 38. Ausgabe des Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Alles wie gewohnt, die gewohnte Viererrunde ist mal wieder versammelt, um auch nach der Länderspielpause mal wieder über die Fortuna zu reden. Und das ist wie immer der Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Schönen guten Abend.
Und mit mir hier zusammen in Köln, der Moritz.
Guten Abend.
Ja, ich bin der Lukas und wie schon gesagt, irgendwie alles wie gewohnt. Die Fortuna spielt mal wieder das Spiel, was wir von ihr jetzt ein paar Mal schon gesehen haben. Aber ja, bevor wir dazu kommen, nochmal eine kleine Aufmerksamkeit von Tim.
Ja, genau. Und zwar haben wir ja tatsächlich jetzt schon seit vielen Wochen komplette Verbot von Zuschauern und tatsächlich die Ultraszene von Fortuna Düsseldorf ist natürlich auch bei diesen Spielen nicht zugegen gewesen, aber sie sind natürlich weiterhin aktiv im Hintergrund und haben weiterhin Ziele, die sie verfolgen, und die sind ja oft sehr sozial, wo ich sagen muss, das sind jetzt nicht neue Sachen, die sie sich mit Corona ausgedacht haben, sondern eigentlich gute alte Traditionen, die weitergeführt werden. So gibt es immer wieder einen Kurvenkalender, den man erwerben kann für 7 € und eine zusätzliche Spende. Und der komplette Erlös kommt karitativen Institutionen zugute. Und dieses Jahr ist das das Kinderhilfezentrum und die Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. Und das wollen wir natürlich hier nicht vergessen und unter den Tisch fallen lassen, weil wir das sehr unterstützen. Und außerdem hat die Ultraszene von Fortuna Düsseldorf auch zu dieser Jahreszeit, wo es draußen wieder kälter wird, dazu aufgerufen, doch für den Kältebus, hieß er im letzten Jahr, Gute-Nacht-Bus, eine gute Aktion, die Obdachlose seit Jahren unterstützt, in dieser kälteren Jahreszeit einen warmen Platz zum Schlafen zu bekommen. Dieser Gute-Nacht-Bus lebt natürlich von Spenden und auch da ruft die Ultraszene von Fortuna Düsseldorf dazu auf, zu spenden. Und auch das können wir nur gutheißen und unterstützen das. Wir werden in unserem Quellenverzeichnis, sag ich mal, in dem Podcast im Anhang nochmal darauf verweisen, wo ihr genauere Informationen bekommt, und unterstützt das gerade in diesen Zeiten. Und jetzt kümmern wir uns wieder um den sportlichen Teil.
Was der Tim hier für Versprechungen gemacht, was in dem Anhang zu finden ist, das vergesse ich doch nachher wieder, wenn ich das rufe.
Ist alles notiert, Jan. Kein Problem. Ja, okay, genau. Mit den schönsten Bildern der Kurve des vergangenen Jahres, oder was?
Mhm. Ja, ja, das ist klar, natürlich relativ, ne? Aber man hatte ja, wie viele Spiele hatte man? Ich kriege es nicht zusammen, aber nicht viele.
Viele waren es nicht, ne.
Highlight war natürlich dann auch vorgestern, oder wann es war, Freitagabend. Ja.
Du meinst jetzt die Bilder von den Martinslaternen? Die
Martinslaternen.
Ja, vielleicht ist ich es noch reingeschafft habe.
Ah, aber ja. Ich weiß nicht.
Das kann natürlich gut sein. Habt ihr das gesehen? Inwiefern hat das bei euch Anklang gefunden?
Ach, ich fand es völlig in Ordnung. Ist doch nett.
Ja, ich fand es auch eine nette Aktion.
Ja, es ist so eine Art Aktion des Vereins, ja, in dem Fall, zusammen mit Düsseldorfer Schulen und Kitas. Klar, produziert der Verein da schöne Bilder, die es in die Medien schaffen, aber es ist ja auch okay. Und vielleicht war es für die Kinder halt eine coole Sache, dass ihre Laterne da bei ihrem Verein irgendwo stand. Und ja.
Bisschen schade eigentlich, dass das nicht irgendwie zu einem Spieltag gemacht werden konnte, irgendwie, wo man vielleicht irgendwie auch abends gespielt hätte. Ne? So Freitagabend hätte sich ja irgendwie angeboten. Hätte das, glaube ich, irgendwie noch wesentlich mehr Wirkung entwickeln können. Aber ja, ich denke auch irgendwie trotzdem auf jeden Fall eine schöne Aktion. Mhm.
Hat es ja sogar auch in die Kurzzusammenfassung von The Zone geschafft, weil vom Spiel selber braucht die nicht so viel Zeit. Also selbst in diesen 4 Minuten 30 Überblicken waren irgendwie 20 Sekunden Laternen drin. Weil, naja, ich sonst gab es nicht so viel.
Ja, das kann man ja auch wirklich den den Mitarbeitern von Sky da nicht wirklich ja, halt irgendwie übel nehmen, ne? Also viel gab es da nun wirklich nicht zu sehen, vor allen Dingen nicht in der ersten Halbzeit. Aber ja, trotz alledem auf jeden Fall ein Spiel mit positivem Ausgang für die Fortuna. Am vergangenen Samstag gewinnt die Fortuna mit 1:0 gegen den SV Sandhausen und kommt damit ja doch wenigstens mit einem ziemlich positiven Gefühl erstmal, dass man sich jetzt mal aus der Abstiegszone ins Mittelfeld hervorgearbeitet hat, aus dieser Länderspielpause heraus. Auch sonst gab es ja relativ viele positive Nachrichten in der Länderspielpause bezüglich des Kaders oder des Lazaretts, weil ja wirklich, ja, ich hatte irgendwann das Gefühl, die guten Nachrichten reißen gar nicht ab. Also da wurde ja fast täglich wurde berichtet, dass Spieler fit würden, wieder zur Verfügung ständen, mit Einzeltraining beginnen würden und so weiter. Ja, und sieht jetzt so also aus, als ob man zumindest jetzt in den Spielen, die jetzt noch kommen vor Weihnachten, auf einen wesentlich größeren Kader zurückgreifen kann. Aber ja, zunächst mal waren dann die Alternativen, die Uwe Rösler zur Verfügung hatte, dann doch nicht ganz so breit für das Spiel jetzt selbst, zumindest nicht für die Startformation. Und so hat sich dann die Fortuna ja, wenig überraschend mal wieder in einem 4-4-2, in einem flachen 4-4-2, zumindest jetzt mal gegen den Ball aufgefächert. Mit Klara und Danso in der Innenverteidigung, weil Hoffmann anscheinend noch nicht ganz fit war. Die beiden kamen frisch von der U21 und haben ein Bombenspiel abgeliefert. Werden wir ja bestimmt gleich noch dazu kommen.
Ja, aber da weiß ich ja schon, das ist ja schon Interpretation hier deinerseits, warum die gespielt haben und nicht Hoffmann. Beziehungsweise nur eine Vermutung.
Also Hoffmann hat, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, dass er noch nicht ganz fit ist.
Ja,
Ah,
und ich
das ist
meine auch
schon
in
so.
der PK vorher hätte das Rösler auch schon so angedeutet, dass es auf
Dass er
jeden
einfach
Fall
noch
noch.
nicht fit ist.
Ja.
Aha, okay,
Ja,
gut.
jedenfalls nicht. Rösler hat ja dann irgendwie mehrfach betont, dass er irgendwie nur Spieler starten will, die auch theoretisch 90 Minuten können und nicht so nach dem Motto, ja, der hat Luft für 60, dann lasse ich den mal anfangen und nehme den dann raus. Da hat er mehrfach gesagt, nein, nein. Die Leute, die anfangen, sollen theoretisch auch 90 Minuten
Durchspielen
leisten
können.
können. Und dann kann man immer noch Leute bringen, die vielleicht eben für weniger Minuten Luft haben. Aber ja, also es war schon der Tenor, dass Hoffmann irgendwie noch nicht auf 100, bei 100% ist.
Ja, sonst glaube ich auch wenige Überraschungen mit Kuba und Bocek in der Zentrale. Peterson war, glaube ich, auch keine Überraschung, dass er gestartet ist. Ja, Ofori war dann vielleicht schon die etwas größere Überraschung, dass er den Vorzug vor Pledel erhalten hat und ja, nochmal eine letzte Chance neben Hennings oder etwas hinter Hennings für Brandon Borello. Hat, glaube ich, auch einige überrascht, auch durchaus den einen oder anderen erzürnt, wenn man mal so kurz ins Internet geschaut hat. Aber da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen später dazu. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie auf meine Aufzeichnung schaue, ich glaube, so das allererste, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, ist nach 10 Minuten die gelbe Karte für Bocek. Und wo ich das jetzt nochmal so sehe, bin ich irgendwie nochmal richtig überrascht eigentlich, wie wenig Panik mir das in dem Augenblick gemacht hat. Also, und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, in welcher Form irgendwie gerade Ada Bocek ist. Der kriegt in der 10. Minute die gelbe Karte. Übrigens für einen Foul, wo man das nicht unbedingt bekommen muss. 10 Sekunden, nachdem er mindestens gelbwürdig irgendwo gefoult wird, hat mich auch wieder ein bisschen geärgert. Also
Aber
das war.
also da glaube ich, dass das ein Revanche-Foul war und er deshalb Geld bekommen
Habe
hat.
ich auch dann gedacht, weil das war der gleiche, ne?
Und dass halt der Schiri schon gemerkt hat, Sandhausen geht das hier mit Aggressivität an und Bocek nimmt das an, habe ich mir jetzt auch so aufgeschrieben, nimmt den Kampf an so. Und da denke ich mir, da wollte der Schiri halt zeigen, okay, Leute, mal Piano so.
Die Düsseldorfer pfeife ich jetzt mal zurück
Ja,
und
genau.
gebe ganz viele
Ja.
gelbe Karten ganz schnell. Ja,
Ja.
das ist eine gute Strategie.
Ja.
Ich hatte mir, aber das muss ich jetzt mal vorher sagen, so als erste Aufzeichnung wirklich eigentlich, Peterson schießt die Freistöße in der 4. Minute. Das war ja direkt ein kleines Ausrufezeichen. Und ich meine, wir haben ja total aufgeatmet, mal jemand anders steht, um die ruhenden Bälle zu verteilen, oder? So.
Und die waren halt auch sofort gefährlich.
Ja,
also Ecken direkt, und Freistöße.
Was völlig
also
anderes.
Jetzt nicht irgendwie tolle Varianten oder so, aber Petersen schlägt die Standards einfach dahin, wo sie erstmal hin müssen, so damit sie mal gefährlich werden. Mhm. Ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Ja, gibt es sonst irgendwas zu der Anfangsphase zu sagen, Jan?
Eigentlich nicht viel. Es gibt halt so ja, viele Nichtigkeiten, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gab schon in der Frühphase so Momente, die sich dann durch dieses Spiel zogen und die einem auch schon vertraut waren. Also am Anfang diese Läufe von Piotrowski, die ja immer eigentlich bis zu einem gewissen Punkt auch ganz nett aussehen durchs Mittelfeld. Und dann hat die Fortuna so ein grundlegendes Problem damit, dass wenn man Geschwindigkeit aufnimmt und den Ball am Fuß hat, dass der Raum sich verengt für die eigene Wahrnehmung. Das kennen wir alle. Und dass wenn man dann Pässe spielen muss in den 16er, dass die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit ankommen. Und diese Wahrscheinlichkeit bei der Fortuna bei diesem Spiel lag bei null. Mhm. Also da hat man irgendwie das... Ich könnte so viele Momente vorlesen, wo das, es war halt, Piotrowski war es ein paar Mal, Karaman, als er dann reingekommen ist, dass man dann so auch mal, der mal einen Zug nach vorne gemacht hat und dann ins Pass ins Nichts ja. gemacht. Also der Pass ins Nichts, Euphorie hat das dann auch hin und wieder hingekriegt. Also man kommt ja tatsächlich so an den 16er und im Gegensatz zur letzten Saison, wo auch ich das ja scharf kritisiert habe, packt man nicht irgendwie den 20-Meter-Schuss aus, obwohl das tatsächlich auch mal der Fall war bei Euphorie in der ersten Halbzeit und Appelkamp das in der zweiten Halbzeit auch gemacht hat, sondern denkt sich, ja gut, jetzt bringe ich diesen Ball in den 16er rein und der geht nirgendwo hin. Mhm. Was liegt vielleicht daran, dass der Spieler, der den Ball am Fuß hat, irgendwie vielleicht die Übersicht nicht hat, aber auch an den Laufwegen der Spieler im 16er oder der Anspielstation, aber das war schon nicht das erste Mal, aber schon ein deutliches Zeichen dieses Spiels auch.
Ja, ich wollte mir auch nicht so wenig aufschreiben in der ersten Halbzeit, aber generell war das ja schon ziemlich, sag ich mal, highlightarm. Deshalb steht da oft sowas wie potenzielle Großchance, fast Abschluss. Also so, genau, der letzte Pass, der kommt dann halt nicht an.
Ja, der wird entweder geblockt oder er geht halt wirklich ins Nichts.
Genau. Ganz genau.
Und so generell muss man ja auch noch sagen, dass vor allem in der ersten Halbzeit ja im Prinzip kein Spielfluss stattgefunden hat. Also was auch meiner Meinung nach an dem Schiedsrichter lag, der eine teilweise sehr kleinliche Linie gefahren ist. Und zwar das Spiel war dauerhaft die ganze Zeit unterbrochen. Und es gab immer so kurze Momente, kurze Umschaltmomente, wo dann, oder wenn Piotrowski mal nach vorne läuft und dann den Pass, der hat genauso Pässe ins Nichts gespielt. Das sind wirklich immer nur so 15-sekündige Szenen gewesen, meiner Meinung nach. Und danach war das Spiel halt erstmal wieder unterbrochen. Und dann gibt es wieder 15 Sekunden Spiel und dann ist der Ball im Aus. Und dann dauert das eine Dreiviertelminute, bis der Ball wieder im Spiel ist. Es ist überhaupt nicht ein Spielfluss aufgekommen.
Ja, war schon eine wirklich erschütternde erste Halbzeit zum Gucken.
Ja. Und da finde ich, ist einem auch in der ersten Halbzeit viel aufgefallen, dass halt die Passwege, die der ballführende Fortuna offen stehen hat, halt auch nicht besonders attraktive Optionen waren. So, ja? Also so selbst wenn sich mal, also ich würde nicht sagen, dass die Fortuna-Spieler in der Bewegung nach vorne wenig gelaufen sind, aber trotzdem dann wirklich Passwege anzubieten, die irgendwie einen Zug nach vorne hatten oder sowas, das ist ja im Prinzip auch überhaupt nicht passiert. Es gab mal so die eine oder andere Seitenverlagerung von Adam Bocek, aber das war dann auch eher in der zweiten Halbzeit.
Ja, und wie du schon sagst, auch einfach gerade im letzten Drittel war da halt einfach sehr, sehr wenig, was schon auch, glaube ich, zu einem gewissen Teil damit zu tun hatte, dass halt irgendwie Brendan Borello wirklich komplett irgendwie neben sie stand. Also der wirkt ja einfach wie ein kompletter Fremdkörper in dem Spiel. Mhm. Und auch Kevin Ofori ist ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt nicht der Spieler, der quasi durch seinen Laufweg den Pass erzwingt, sondern schon eher jemand, der eigentlich nur darauf wartet, dass man ihn, während er selber stillsteht, den Ball in die Füße gibt und dann versucht er halt aus dieser Situation was mit dem Ball am Fuß zu kreieren. Und auch bei Ruben Hennings ist es ja eher so, dass er halt ja nicht unbedingt im letzten Drittel angespielt werden muss, sondern halt im letzten Fünftel, sagen wir mal. Also ne, es muss einfach, es muss halt im, es muss halt im Strafraum sein. Aber vorher ist ja eigentlich zu wenig zu gebrauchen. Also weder um halt irgendwie was zu öffnen, noch um halt irgendwie den, noch um halt irgendwie mal einen Ball irgendwie schnell abzulegen und irgendwie so ein Steil-Klatsch-Spielzug irgendwie anzufangen oder so.
Und mit Hackentrick.
Ja, benutzt dann halt oft unter Druck, wenn es darum geht, mit Tempo eine schnelle Entscheidung treffen zu müssen, halt irgendwie diese verunglückten Hackentricks, wo dann einfach der Ball sehr, sehr häufig verloren geht. Und ja, im Grunde waren das ja dann irgendwie schon die, ja, verliefen dann halt einfach so die meisten Angriffsbemühungen der Fortuna halt im Sande. Und ich glaube, das war ja bestimmt auch zum gewissen Teil halt das, was sich halt Sandhausen so ein bisschen vorgenommen hatte. Also auch wenn man denen zugeschaut hat, die waren ja auch nicht wirklich gefährlich nach vorne, aber ich glaube, die waren vor allen Dingen, glaube ich, erstmal sehr zufrieden damit, dass sie halt mehr oder weniger dieselbe Blaupause, die bisher die vergangenen Fortuna-Gegner halt irgendwie angewandt haben, dass sie die genauso auch auf dieses Spiel anlegen konnten. Und ja, auf jeden Fall mal dafür gesorgt haben, dass es vor ihrem Tor überhaupt nicht gefährlich wurde und sie die Fortuna relativ neutralisieren konnten.
Ja, das würde ich jetzt ein bisschen anders formulieren. Ich finde, Fortuna hat sich teilweise, also defensiv war das ja wieder sehr stark eigentlich von der Fortuna.
Ja.
Und was ich viel problematischer finde, ist, dass halt die wenigen Aktionen, die dann mal nach vorne gegangen sind, aus so Ballgewinnen im letzten Drittel, also im Verteidigungsdrittel von Fortuna, entstanden sind. Und es dann so eine Art Umschaltsituation, Kontersituation sich ergab, die aber völlig kläglich zu Ende gespielt worden sind. Und das fand ich halt so erschreckend eigentlich, weil das waren die einzigen Szenen, wo irgendwas passiert ist. Und sobald Fortuna mit einem Spielaufbau am Ball war, ist überhaupt nichts passiert, so, sondern es musste immer irgendwie Tempo aus der eigenen Hälfte aufgenommen werden.
Ja, wobei ich das nicht super erschreckend fand, sondern es war ja einfach so, wie es die letzten Wochen auch war. Da muss ich halt fast sagen, dass diese Konter ja weiterkamen, als sie sich das noch vor 2-3 Wochen erwartet hätte.
Ja, okay.
Und was ich tatsächlich auch überraschend finde, man kann sich ja fragen, okay, wie kommt man in den 16er rein? Es gibt halt die elegantere Version, die nicht geklappt hat, weil man dann die Pässe ins Nichts spielt, indem man den Ball flach in den 16er reinbringt. Aber über die Außen geht halt auch nichts. Ne? Also das hatten wir ja schon letzte Woche. Sobotka, klar, ist nicht seine Aufgabe, hatten wir schon drüber gesprochen. Es hat keine Alternative vorne. Pettersson hängt halt völlig in der Luft. Ofori, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, hat da jetzt auch nicht viel gebracht und Zimmermann überraschenderweise, der kann das ja schon nochmal oder ist halt wenigstens für eine halbwegs gefährliche Halbwertflanke gut. Viel war das nicht, außer eine Szene, in der Ofori der 33. Minute
genau, ganz genau. Also da wurde es ja dann doch mal gefährlich, aber natürlich, klar, insgesamt das ganze Spiel kann man über die Leistung von Ofori diskutieren. Und ich sag mal, die erste halbe Stunde war ja so grauenhaft, da war man ja schon dankbar, dass diese Flanke dann reinkommt. Ja, kann daraus eigentlich also da muss schon viel zusammenkommen, dass daraus ein Tor entsteht aus dieser Flanke. Also ich meine, Pettersson macht das ja da im Bedrängen, dass eigentlich noch so gut es geht. Und so wirklich, sag ich mal, ein Riesenproblem wird das ja dann doch auch für den Torhüter nicht. So,
ja, aber eigentlich, wenn Pettersson da mit einem guten Kopfball in der Situation rankommt,
ja,
dann ist es schon ein Tor.
Ist doch eine super Flanke.
Die Flanke ist super, aber ich meine, es ist ja auch jetzt nicht irgendwie schlecht gemacht von Pettersson. Also er kann da ja nicht besser zum Kopf kommen, zum Ball kommen. Also ja, danach gibt es doch dann noch direkt einen Eckball. Und der wird in den meisten Zusammenschnitten, die ich im Nachhinein nochmal geguckt habe, der war kurz davor, genau, so rausgenommen, aber das war doch auch echt dann so, haut er so ein Luftloch, aber wenn er den trifft, dann kann das auch schon ein Tor werden. Also da waren doch mal zwei Situationen hintereinander, wo man dachte, okay, möchte die Fortuna vielleicht doch ihre eher abwartende Haltung ein bisschen aufgeben. Aber nochmal dazu, dass man eher die Chancen hatte, also in so Kontersituationen, dass man selber mit dem Ball an den Fuß das Spiel macht und mit Ballbesitz Fußball probiert, ein dominantes Spiel aufzuziehen und dann zu gewinnen. Das war ja laut Pressekonferenz nach dem Spiel auch gar nicht so gewollt. Also da hat ja tatsächlich Uwe Rösler nochmal gesagt, die Phase wäre jetzt gerade nicht. Das Wichtige ist irgendwie, die Spiele dreckig zu gewinnen. Und in den nächsten Wochen könnte man dann mal mehr wieder auf Spielkontrolle und Ballbesitz Fußball gehen. Wenn die Spieler, die dafür vorgesehen sind, im Kader auch wieder länger im Training seien.
Ich will ihm da auch gar nicht widersprechen, muss ich sagen. Und man muss ja auch sagen, das hat sich halt die Fortuna vorgenommen und es hat geklappt. Vielleicht jetzt nicht so viel oder halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber das, was Sandhausen sich vorgenommen hatte, ist halt auch nicht aufgegangen. Defensiv vielleicht, aber die hatten halt, wenn man sich diese Aufstellung angeguckt hat, mit Bohadus und Behrens, war ja halt auch klar, was die vorhatten. Deswegen hat ja auch der Gästetrainer klarer und dann so gelobt in der Pressekonferenz, ja, weil genau das, was die vorhatten, halt mit diesen fetten Kanten da vorne drin, mit längeren Bällen, hohen Bällen, die zu beschäftigen und zu Problemen zu führen, das kannst du halt vergessen bei den beiden da hinten. Ja, das war klarer auch gut, und dann so. Aber das, da muss man sich auch fragen, klar, die sind halt jung und da kann man immer darauf hoffen, dass einer der Spieler vielleicht eine Schwächephase hat, aber wenn man sich überlegt, was können die beiden mindestens machen, selbst bei einem mittelguten Tag, Bälle rausköpfen, allemal, sowohl Clara als auch Danse. Und die waren ja noch besser als nur mittelgut, sondern haben ja auch noch mal deutlicher geklärt. Also da war mir das, was Sandhausen sich da überlegt hat, auch nicht so ganz, ganz überzeugend.
Nee, ist halt auch nicht aufgegangen, ne? Die haben dann irgendwann, ja, keine Ahnung, wir sollten uns auf unsere Fortuna konzentrieren, aber der wurde ja dann auch nochmal gefragt, der Trainer von Sandhausen später, warum er erst so spät reagiert hat. Also ich sag mal, nach vorne ist da ja wirklich deren Idee durch auch eine wirklich gute Abwehrleistung unserer, ich würde sagen, vor allem Innenverteidigung, aber mit Abstrichen auch der gesamten Viererkette schon. Also ich hatte jetzt nicht die ganze Zeit Panik, dass da was anbrennt. So. Aber nach vorne war es natürlich noch nicht das, was man vielleicht sich erhofft.
Und die einzige hundertprozentige Chance hatte ja Sandhausen laut dem Moderator, dem Kommentator.
Das war auch eine gute Chance.
Ja, genau.
Spielverlagerung und dann.
Doch sehr auf diese Chance eingeschossen.
Ja. Also was mich halt, wenn wir diesen Kommentator schon mal haben, was mich, glaube ich, bei Kelvin Ofori, wir hatten da ja immer darüber diskutiert, über seine Leistung, was mich genervt hat bei diesem Kommentator, dass er sich so auf Ofori eingeschossen hatte und permanent davon sprach, was der jetzt eigentlich für Defizite hat. Und ich mir denke, ja, stimmt, aber schau mal sein Pendant auf der anderen Seite an. Peterson hat überhaupt nichts gerissen. Und Ofori hatte wenigstens diesen einen schönen Moment, den er auch selber herausbringt, wo er dann eben diese Flanke auch initiiert. Und das fand ich dann halt, ja, war halt nicht gut und macht halt auch immer noch diese, man hat das noch nicht aus ihm rausbekommen, diese sich nicht vom Ball trennen Momente. Das ist halt echt ein Problem und gefährlich sogar, weil das ein, wenn er so einen Querlauf macht, wenn da der defensive Mittelfeldspieler des Gegners den Fuß dazwischen bekommt, hast du halt den Konter an der Backe. Ne? Ja. Klar, das ist riskant, aber ich fand es halt ein bisschen unangebracht, sich da auf ihn so einzuschießen, weil da gab es da vorne keinen, der sich besonders mit Ruhm bekleckert hat.
Ich habe tatsächlich ohne Kommentar geguckt. Das war ganz spannend, weil ich wirklich nur diesen Sound des Stadions hatte. Und man da auch wirklich gehört hat, gerade gegen Ende der ersten Hälfte ist mir das sehr stark aufgefallen. Man hat sehr viel Uwe Rösler halt gehört. Ja. Und wiederum war mal verteilt übers Spiel sehr häufig der Name Kuba zu hören. Also tatsächlich braucht Piotrowski oftmals wohl noch Nachhilfe von der Bank, wo er genau stehen soll. Und was sehr auffällig war, war, dass er sehr häufig Aktionen gelobt hat. Also so von wegen Selbstvertrauen der Mannschaft geben und so. Ja, das war schon spannend.
Ja, noch was zur ersten Hälfte?
Nö. Ja, also ich glaube, viel habe ich da ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Und ja, das sah dann anscheinend auch Uwe Rösler so. Und der hat dann direkt zwei Wechsel vorgenommen. Für den komplett blassen Brandon Borello kam Kenan Karaman, der die Luft für 45 Minuten nach der Länderspielreise wohl anscheinend hatte. Und für den ebenso komplett blassen Peterson kam Thomas Pledel. Und ja, ich finde, das war wie die meisten Wechsel, die Rösler an dem Tag vorgenommen hat, hat man deutlich gesehen, dass sich danach was verändert hat. Und ja, das ging eigentlich dann auch, glaube ich, ja, also ich weiß nicht, also ich bin immer so ein bisschen unsicher, also was halt genau die Rolle von Karaman halt irgendwie sein soll, ob es halt wirklich geplant ist, dass man ihn irgendwie in diese Einzelaktion, wo er halt irgendwie von der Mitte bis zum Strafraum durchstößt, ob das zufällig entsteht oder ob man diese Aktionen halt herbeiführen will, weil man ja irgendwie ansonsten auch meistens nicht gefährlich wird.
So dass der einfach mal marschieren kann, quasi
Genau.
irgendwie.
Aber so oder so, also immer wenn er auf dem Platz steht, hat man irgendwie das Gefühl, dass er halt irgendwie, ja, dass er auf jeden Fall halt irgendwie was kreieren könnte. Und auch, dass dann halt Pledel kam, also ich glaube, ich hätte ihn halt lieber für Ofori gesehen. Auch wenn Pettersson komplett blass war. Aber als er dann kam, hat mir auf jeden Fall auch wieder gezeigt, dass eigentlich gerade, finde ich, an Pledel als Flügelspieler eigentlich kein Weg vorbeigeht. Dass er eigentlich gerade der klar, der stärkste Flügelspieler der Fortuna ist. Also gar nicht unbedingt, weil er jetzt irgendwie unbedingt so viele starke Aktionen macht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn er spielt, funktioniert irgendwie das Spiel von Fortuna allgemein besser. Es ist irgendwie mehr Struktur drin, alle wissen, was passiert. So. Und es stehen einfach dann irgendwie positive Synergieeffekte dadurch.
Ja, und du musst.
Also. Ich möchte nur kurz dazwischen, bevor du antwortest,
Ja,
Jan.
klar.
Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, Luke. Hast du da gerade
Ich
gesagt, was
weiß.
hättest du das vor einem Jahr gedacht, dass das mal ein Take hier in einer der Folgen
Vor
wird?
2 Monaten, vor
Ja, genau,
zwei
das wollte
Monaten.
ich eigentlich auch sagen. Also überlegt euch mal vor der Saison, sagt euch das einer. Und was ist dann eure Einschätzung zu der Fortuna in diesem Zeitpunkt? Da muss bis dahin einiges schiefgegangen
Ja,
sein. Das ist
genau,
so,
das ist halt das Problem.
Und ich finde tatsächlich Thomas Pledel, er ist tatsächlich auch, er macht auch gute Dinge, ja. Aber dass er eben der Außenspieler ist, der da tatsächlich am meisten, am positivsten ausfällt, liegt eben nicht nur daran, dass er gute Dinge macht, sondern dass die anderen eben wenig gute Dinge machen. Und das hat natürlich auch so ein
Ja,
Punkt.
wobei ich jetzt über Peterson noch nicht den
Nein.
Stab brechen
Nee,
möchte.
der hat jetzt einfach nicht gut gespielt. Also der ist für mich
Ja,
schon
ja.
der auf jeden Fall mit Abstand das meiste Potenzial hat,
Ja.
irgendwie. Also den würde ich auch eigentlich im Augenblick quasi blind aufstellen, genauso wie Pledel halt auch.
Ja, das war. Ja, aber gut, weil da halt die Alternativen halt nicht so sind.
Ja.
Also eigentlich. Richtig überzeugt bin ich da bisher noch nicht. Aber die Alternativen haben sich jetzt auch noch nicht so aufgedrängt, dass man sagt, das ist was Besseres.
Meint er denn, die Dreierkette wird irgendwann wieder, da können wir auch später noch
Ja, machen wir
drüber
das. Darüber
sprechen.
würde ich auch sagen.
Ja. Ja, also letztendlich gab es ja dann direkt zwischen Karaman und Pledel eine Kombination in der 49. Bisschen überhastet abgeschlossen und geblockt, aber. Da hat man direkt beide am Ball gesehen. Also ich glaube, Lou eben schon sagte, ein Doppelwechsel, der sofort auf dem Platz zu sehen war. Und das nächste, was ich mir dann aufgeschrieben habe, ist tatsächlich schon der Freistoß, der ja auch von Pledel getreten wurde und dann zum Elfmeter geführt hat. Wo ich übrigens in der Pressekonferenz sehr positiv von dem Trainer von Sandhausen, wie heißt der, wisst ihr es gerade?
Uwe Koschinat.
Ja, war ich sehr positiv überrascht, dass er dann halt auch ganz, ich meine, ganz eindeutig zugegeben hat, ja, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter so. Ja,
ja, es gab halt vorher noch so ein paar, diese Piotrowski oder Karaman trägt den Ball vor den 16er und verbummelt ihn dann.
Ja.
In der Situation. Aber ja, und das Schöne ist ja, dass hier sich auch so ein Kreis schließt bei diesem Freistoß. So ein Narrativ, das Uwe Rösler ja vor dem Spiel aufgemacht hat, der Rasen, der schlechte, da muss man halt die zweikampfstarken Sechser bringen, das defensive Mittelfeld halt zur Kampfzone machen. Und allein daran, was Piotrowski in dieser Phase auf die Socken bekommen hat, das sprach sehr dafür. Und das war ja eben auch ein Foul an Piotrowski, dass zu diesem Freistoß führt, der gar nicht so gut geschossen ist, wenn man sich jetzt mal anguckt. Ist halt so Botka durch Zufall der Erste, der den Kopf ein bisschen rankriegt und ihn verlängert. Das wäre halt sofort rausgegangen. Ja, und dann hakeln die sich da beiden, faul an Danso. Ich glaube, letzte Saison war es schon, hat Ludas mal gesagt, da braucht man eigentlich gar nicht hingucken, wenn Ruven Hennings den Ball auf den Punkt setzt. Man kann eigentlich schon zurück zum eigenen Tor gehen und dann darauf warten, dass der Gegner anstößt. Weil das war wieder sehr souverän.
Ja, muss man das sagen. Ist auch einfach geil, dass du das einfach so machst.
Ja. Schon nett. Direkt darauf folgen ja dann zwei Wechsel. Das war ja vielleicht auch die Reaktion dann unmittelbar auf die Führung, oder?
Ja, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, ne? Aber so jetzt darauf setzen, dass Sandhausen mehr Druck machen muss.
Ich fand es auf jeden Fall auch wieder super interessant, dass jetzt das jetzt da nicht zum ersten Mal passiert, dass positionsgetreu Rösler Appelkamp für Botzek bringt. Also das mag es natürlich auch daran gelegen haben, dass Botzek halt schon gelb vorbelastet war. Und es ist jetzt irgendwie auch schon nicht das erste Mal, dass dadurch halt überhaupt gar kein großer Stabilitätsnachteil irgendwie entsteht. War ich auch echt überrascht. Und ja, dann außerdem kam jetzt endlich Edgar Pripp zu seinem Ligadebüt für die Fortuna, für Kelvin Ofori. Bisher hat er nur im Pokal gespielt, glaube ich. Und
gegen HSV, glaube ich, auch schon.
Ich glaube, nein. Aber
schauen wir das mal nach. Aber ich fand diesen Wechsel so geil. Also ich weiß nicht, warum dieser
Appelkampf für Botzek, meinst du?
Nee, aber einfach dieser Move von Rösler.
Ja.
Weil er natürlich, was ihr schon angedeutet habt, von wegen, okay, jetzt es wird einfach mehr Platz geben, mehr Raum geben und es wird mehr Chancen im Mittelfeld geben, da was zu machen und ein bisschen Luft zu haben, wenn man offensiv spielen möchte. Und da halt so einem jungen Spieler wie Shinta Appelkamp, der das ja eben schon kann, aber vielleicht eben auch noch das Zutrauen braucht und eben vielleicht auch den Freiraum braucht und eben nicht beim 0-0, wenn einem da die Zweitliga-Recken auf die Socken stehen, den dann zu bringen und halt Pripp auch die Möglichkeit zu geben, offensiv sich auch einzubringen, fand ich super, weil das war halt eine Ansage, so wir stellen uns jetzt hier nicht rein, sondern wir versuchen noch was. So limitiert das auch immer sein mag, aber ich fand das, da habe ich mal wieder so ein ach, Uwe Rösler, doch irgendwie kein Scheißtrainer, so, ne? Moment gehabt, vielleicht steigere ich mich in diesen Wechsel auch sinnlos rein. Ja, das kann sein, aber ich fand ihn ganz fantastisch.
Ich fand auch, muss man jetzt auch nochmal sagen, dass der zur Halbzeit gewechselt hat, ist ja auch schon mal, also so eine direkte Reaktion.
Auch direkt zweimal.
Zweimal gewechselt in der Halbzeit, von wegen das und das hat nicht gut funktioniert. Also ich fand generell die Wechsel doch auch sehr gut jetzt.
Ja, also ich muss eben nochmal einstreuen, ihr habt natürlich recht, Edgar Pripps Saisondebüt, wenn man nur die Ligaspiele betrachtet.
Ja, also ich glaube, man kann jetzt natürlich auch bei den Wechseln auch das zum Teil deswegen ja auch irgendwie, ich glaube, es kam einem auch einfach zum Teil deswegen einfach auch so positiv vor, weil natürlich jetzt auch einfach viele Spieler irgendwie zurückkamen von einer Verletzung, wie jetzt halt irgendwie Pripp, wie dann später Kova, der irgendwie auch noch reingekommen ist, den ich auch echt nicht so früh zurück erwartet hätte. Da ist mir auch wirklich absolutes Herz aufgegangen. Da kam halt auch einfach viel Qualität. Und gerade auch bei Pripp ist mir das jetzt irgendwie auch nochmal speziell aufgefallen, weil ich hatte nämlich das Pokalspiel gar nicht so richtig gesehen. Deswegen habe ich ihn jetzt das erste Mal wirklich im Fortuna-Dress irgendwie gesehen und da sofort gesehen, was der halt mitbringt. So, was das einfach für ein unglaublich wichtiger Spieler sein kann, wenn der halt eben verletzungsfrei bleibt, was er leider bisher ja irgendwie nicht gewesen ist. Aber drücken wir mal alle Daumen, dass er das jetzt erstmal abgeschüttelt hat. So, das ist auf jeden Fall ja absolut genau der Spieler, den man halt einfach braucht. Der ist halt ballsicher, der ist technisch ganz gut.
Sehr robust auch.
Der ist robust. Ja. Der ist auch nicht langsam. Ich glaube, der hat auch einen ganz guten Schuss und so weiter. Also ich glaube,
eigentlich hätte er ja das 2-0 machen müssen. Mit seinem Schuss.
Ja, trotz alledem. Also hat mich absolut gefreut. Auch Schinter Appelkamp fand ich richtig gut gespielt. Ja, ist mir jetzt auch mal wieder aufgefallen, was der auch für ein guter Pressing-Spieler ist, weil das ist halt auch was die Fortuna halt nicht so unbedingt viele im Kader hat. Also Spieler, die halt wirklich auf den Ballgewinn gehen und sich dann da auch wirklich nicht ausspielen lassen. So. Also das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass er da echt eine Stärke hat. Und damit halt, ja, ich glaube, gerade genau in solchen Situationen, wie Jan das gerade angesprochen hat, wenn man halt irgendwie knapp führt, immer wieder eine Option sein wird, um dann halt wie aus einer tiefen Staffelung raus halt den Ball zu gewinnen, nach vorne zu treiben und dann irgendwas zu kreieren.
Und man darf nicht vergessen, dass Schinter Appelkamp auch in der 82. Minute für den schon geschlagenen Kastenmeier dann nochmal ausbügelt. Ne? Also ja, da hätte es ja auch ganz gut 1-1 stehen können. Und da ist er dann halt auch hinten zur Stelle. Also insgesamt fand ich auch, ich finde es auch okay, dass er jetzt erstmal vermehrt von der Bank kommt. Aber ich glaube, Appelkamp wird diese Saison noch uns auf jeden Fall weiterhelfen, in welcher Funktion auch immer. Ob jetzt als Spieler, den man dann noch von der Bank bringen kann oder auch mal wieder von Anfang an. Also schon cool.
Ich wollte aber noch ganz kurz zu Adam Boczek sagen, dass er wirklich ein fantastisches Spiel nach dem anderen macht, meiner Meinung nach. Immer in seinen mit seinen Möglichkeiten und so, aber es hat eine sehr viel geringere Fehlerquote als alle anderen Fortunen, die auf dem Platz stehen. Und der ist irgendwie der Einzige, zumindest so bis zum Tor. Gut, kurz nach der Halbzeit ging es ja auch schon ein bisschen besser. Aber der ein bisschen mehr Übersicht über den Platz hat, habe ich teilweise das Gefühl. Und der ist halt so, also man muss schon wirklich sagen, so seine Erfahrung, die er da hat, der ist schon auch einfach ein sehr erfahrener, guter Spieler, der halt auch mal einen Pass anbringt oder der auch mal eine Seitenverlagerung vornimmt und so. Und da gibt es irgendwie gerade, also ich meine, natürlich ist der nicht Kevin Stöger, aber ich finde es schon beeindruckend, wie gut der so nach seinen Möglichkeiten spielt er extrem gut, finde ich.
Ja, und dann auch, dass das irgendwie echt ganz gut funktioniert jetzt, ne? Dass er halt irgendwie als Anker-Sechser ja sowieso irgendwie eigentlich immer seine Leistung irgendwie bringt und jetzt irgendwie dann auch mit Kuba da irgendwie eine ganz gute Abstimmung gefunden hat, sodass jetzt auf der Doppel-Sechs, dass halt irgendwie Kuba jetzt halt einfach halt mehr diese vertikale Rolle halt irgendwie hat und Boczek halt dann mehr dieser horizontale Sechser halt irgendwie ist und da dann halt trotzdem irgendwie dann ja noch diese, ja, in Anführungsstrichen kreative Rolle halt irgendwie mit übernimmt. Tim?
Ja, ich wollte nur noch mal unterstreichen, auch statistisch gesehen, ne? Also es ist tatsächlich so, dass Boczek im Team der Fortuna die beste Passquote hat mit 85%. Mhm. Und noch mal zu der Abstimmung mit Kuba, an der noch gearbeitet wird. Urton Uwe Rösler, 76. Kuba, hold the position, hold the position. Es war wirklich schön, auch mal ohne den Kommentar einfach mal so zu gucken.
Frag mich ab wann, welchem Punkt Piotrowski da die Hutschnur platzt. Weil der wird ja auch schon am Rand, wenn er dann was trinken will, dann hat er ja auch keine Ruhe, dann kommt ja auch schon Rösler sofort angetigert und nimmt ihn da sich da und textet ihn dazu. Aber ja.
Die ganze Zeit öffentlich gemaßregelt quasi.
Ja, ich glaube, der kann einiges einstecken. Das hat ja, hat man ja auch, wie Jan gerade eben schon angesprochen hat, ja auch in der ersten Halbzeit gesehen. Da gab es ja auch mal so eine Phase, wo der irgendwie gefühlt innerhalb von 5 Minuten irgendwie 4-mal komplett umgemäht wurde. Ja. Und der steht halt danach einfach auf, klopft sich halt den Staub aus den Klamotten und macht weiter.
Ja.
Der marschiert da einfach weiter. Also ich glaube, Der und kann auch sich da so schnell nicht aus der Ruhe bringen.
Er marschiert bis zum Schluss. In der 92. Minute kommt da nochmal so ein Gegenangriff von Sandhausen und da macht er auch nochmal eine starke Grätsche und rettet zur Ecke. Also ja, hat auch wieder am meisten Meter gemacht. Mhm. Ist halt am meisten gelaufen. Fand ich auch richtig, den die ganze Zeit durchspielen zu lassen. Und wenn die Abstimmung noch ohne das ständige Hold the Position von draußen besser läuft, dann bin ich da auch recht zuversichtlich. Ja,
mal sehen. Aber man merkt irgendwie, wie dieser, klar, dieser Sieg auch so ein bisschen unser Bild von diesem Spiel gerade so aufweichen, etwas rosa-rot werden lässt, weil ja, das stimmt alles, was wir gesagt haben, da würde ich gar nicht widersprechen. Aber die Zahlen über 90 Minuten und was das für ein Spiel war, da ist noch gehörig Luft nach oben.
Ja, obwohl nee, also, man muss sagen, wir heben hier auch einfach gerade die Doppel-Sechs und die Abwehrreihe hervor. Und ich finde, nach hinten sieht das auch wirklich ordentlich aus. Nach vorne, ja gut. Mal sehen.
Ja, ich finde halt auch, dass man, also lass uns mal gerne jetzt auch irgendwie zu so einem Fazit von dem Spiel kommen, weil ich finde nämlich auch, dass man halt wirklich auch sehr, sehr viel kritisieren kann und eben auch sehr, sehr, sehr viele Sachen loben kann, was wir jetzt ja zum Teil auch schon gemacht haben. Um jetzt auch gerade nochmal bei Piotrowski anzufangen, wobei ich jetzt eigentlich gar nicht hier irgendwie nochmal einzelne Spieler rauspicken will, aber was mir eigentlich bei dem vor allen Dingen auffällt, ist, wenn er den Ball hat, ist halt ein extrem schwacher erster Kontakt, also dass er den Ball jedes Mal
schlecht
sehr schlecht verarbeitet und ja, was wir da noch immer schon angesprochen haben, dass halt auch einfach dann am Ende der Pass, den er dann spielt, wenn er dann oft sehr, sehr gut den Ball halt durchs Mittelfeld geschleppt hat, dass der halt auch einfach ja sehr oft teilweise wirklich auch grob falsch gespielt wird. Also dass da wirklich mal irgendwie auch einfach so, dass der fast 2 Meter irgendwie neben dem die Stelle geht, an die er eigentlich gehen sollte. Ja, aber um jetzt mal nochmal auf das Spiel generell irgendwie zurückzuschauen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Spiele davor. Ich meine, die Fortuna hat jetzt 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt und sich halt zumindest mal stabilisiert, sowohl von der Spielweise her als halt auch tabellarisch. Aber ich finde, gerade wenn man sich überlegt, dass jetzt gerade noch mal irgendwie 2 Wochen Zeit waren, wo man vielleicht irgendwie wieder einen Schritt hätte nach vorne machen können, da ist auf jeden Fall relativ wenig passiert. Ich kann natürlich ja auch sehen, dass ja einige Spieler da jetzt nicht zur Verfügung gestanden haben, noch immer nicht, dass der Platz halt das vielleicht auch wirklich gar nicht hergegeben hat, dass die Mannschaft vielleicht auch einfach gar nicht unbedingt an der jetzt an der ja an der Entwicklungsstufe ist, wo man jetzt quasi schon einen Schritt nach vorne machen kann. Aber hättet ihr euch nicht schon erwartet, dass das ein bisschen besser aussieht?
Ich habe ja ein bisschen eine Theorie mir dann überlegt und im Prinzip gedacht, klar, es gab jetzt die Länderspielpause und eben jetzt dieses eine Spiel dazwischen. Und ich glaube, der Plan mit der größeren Entwicklung ist eigentlich bis zum nächsten Montag mindestens hingedacht. Und dieses Spiel war jetzt eher so ein Spiel, was dazwischen war, wenn das auch schon so als Kampfspiel angesehen wurde. Also ich, wenn ich jetzt quasi optimistisch bin, dann denke ich mir, es sind jetzt viele Leute wieder zurück, sind aber frisch wieder zurück, die jetzt Stück für Stück eingebaut werden. So jemand wie Kutris zum Beispiel, der voll im Mannschaftstraining ist, genau wie Kova, der auch voll im Mannschaftstraining ist, Edgar Pripp und so, das sind alles Leute, natürlich sind die wieder dabei, aber um wirklich was Neues einzutrainieren, brauchst du noch mehr Zeit und deswegen glaube ich einfach, das kommt sehr gelegen, dass jetzt das nächste Spiel erst an einem Montag ist und es quasi so eine verlängerte Länderspielpause mit einem, wir hauen uns irgendwie rein und kämpfen Spiel, so wie in den letzten Spielen, das ja auch einigermaßen gut gegangen ist, quasi. Und hoffe einfach optimistischerweise, dass die Entwicklung, die Uwe Rösler sicherlich anstrebt, jetzt erst in den nächsten Wochen zu sehen sein wird. Also die neueren Ideen oder die vielleicht wirklich ein bisschen andere Spielidee und so. Und ich glaube, das war nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Und gegebenenfalls hatten sie jetzt dann mit diesem einen Spiel dazwischen 3 Wochen Zeit, um ein bisschen neu reinzukommen.
Aber was soll das sein? Das frage ich mich ja. Also was für eine neue Spielidee willst du aus dem, was du kannst ja jetzt auch nicht was komplett Neues machen, sondern du musst ja in der Saison auf dem aufbauen, was du hast.
Ja, warte mal. Wenn du jetzt zum Beispiel davon ausgehst, dass du im Prinzip ungefähr 5 hervorragende Innenverteidiger hast, mit Kreins, der wieder fit ist, mit Hoffmann, Clara, Danso und gut, Jamil Siebert, oder vergesse ich jetzt noch einen? Siebert spielt ja jetzt erstmal wieder eher zweite Mannschaft, dass du da eine Dreierkette aufbauen kannst, die ja Uwe Rösler sehr gerne hat, dass du das aber nicht machen kannst ohne einen Linksverteidiger. Und dass das ja auch mit Hartherz nur bedingt geklappt hat. Also vielleicht setze ich da jetzt zu viel Hoffnung auf Leonardo Kutris, aber der Typ scheint gut zu sein. Und wenn er nicht invalide ist und sich reinfindet, dann ist das eine Option, wo halt schon sich was ändern kann, wenn du eben diese breite Dreierkette unten hast und dann Linksverteidiger, Außenverteidiger, die weiter nach vorne schieben, dann kannst du vielleicht auch mal wieder was über den Flügel machen. Also das, was jetzt gerade gar nicht klappt. Man baut irgendwie auf diese Doppelspitze, aber diese Doppelspitze hängt völlig in der Luft, wird nicht angespielt, kriegt ungenaue Zuspiele. Also setzt man darauf, dass Piotrowski einmal durchs ganze Spielfeld läuft. Also, dass du da vielleicht ein bisschen mehr wieder über die Seiten kommen kannst. Und dann, ja, dann auch mit Kovnatski. Ich meine, Kovnatski ist, wenn er fit ist und in Form ist, ist er ein sehr guter Spieler.
Ja, die Frage ist halt,
ob der jemals wieder sehr guter Spieler sein wird. Ja, ja.
Weil den möchte ich erstmal 4 Spiele in Folge am Stück irgendwie machen sehen, so bevor ich den überhaupt irgendwie wieder als vollwertigen.
Und nicht als Linksverteidiger, so wie unter Funkel.
Ja, das aber. Ist jetzt auch so. Aber also denn der Gegner am nächsten Montag ist der VfL Bochum.
Ja, vielleicht schenkt man das dann einfach
ab. Die nicht
ab
total scheiße sind. Also da sehe ich, also da wäre es in Bochum auch noch, wäre es für mich überraschend, wenn die nicht primär erstmal wie die letzten paar Spiele, wo sie ja immerhin auch gepunktet haben, das ist ja auch eine Lehre, die rausziehen, wo sie sagen, so hinten null steht und von nach vorne hilft der liebe Gott. So und also ich hoffe, dass da was sein kann und das mit der Dreierkette, da hast du natürlich den Nachteil, dass du dann halt vorne einen Spieler rausnehmen musst, aber da bieten sich gerade auf den Außen ein paar Kandidaten an, die man ausnehmen kann.
Herrn Borello hätte man jetzt auch nicht unbedingt auf dem Feld haben. Ja.
Das stimmt natürlich, aber gerade ist die Lehre, die du jetzt hast aus den Spielen, ist doch eigentlich eine andere, sondern dass du halt sagst, wir haben halt hinten das gefestigt, wir haben halt eben die Qualität in gerade im Mittelfeld, im Mittelblock, ja, von den Innenverteidigern bis zu den defensiven Mittelfeldspielern. Das wäre wünschenswert, wenn man daraus was entwickelt, aber ein gewisses Risiko birgt es natürlich auch. Ne?
Also. Ja, aber es kann ja nur eine Notlösung sein, so zu spielen wie in den letzten Wochen. Es ist ja zum Glück, also oder zum Glück oder haben verdientermaßen dann auch mit Punkten belohnt worden, aber diese Spielweise, die jetzt, klar, ist es super defensiv sicher zu stehen, aber das kann nur eine Notlösung sein für einen Verein mit dem Kader, der ja doch individuell nicht so grottenschlecht ist, wie viele andere Vereine, also in der zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass das jetzt so das Ende der Weisheit ist, quasi, dass man sich da jetzt wie heißt das, der Weisheitsletzter Schluss, ja, ich so kann sagen, wir bauen das jetzt weiter, machen das jetzt weiter so. Vielleicht gegen Bochum schon.
Ja. Also ich kann da irgendwie euch beide irgendwie, glaube ich, ganz gut verstehen. Also ich sehe das eigentlich relativ ähnlich wie Moritz. Also vor allen Dingen, wenn man einfach diese unfassbare Qualität auf der Innenverteidigerposition hat, da ist es, also es ist ja irgendwie schon alleine eine Schande, dass man ja wahrscheinlich, selbst wenn man mit Dreierkette spielt, jetzt dann irgendwie halt einem Luca Kreins wahrscheinlich gerade halt sagen müsste im nächsten Spiel, dass er nicht starten wird. Und wenn Kutris dieser Spieler ist, der wir alle hoffen, der ist, weil es da sonst wirklich absolut fahrlässig gewesen wäre, halt einen verletzten Spieler für das Geld halt irgendwie zu holen in so einer Situation, wo du halt unbedingt auf dieser Position jemanden brauchst. Der wäre halt auch einfach der ideale Spieler für diesen linken Flügelverteidiger. Ob man halt einen guten rechten Flügelverteidiger hat, ist dann wieder eine andere Frage.
Ach, Zimmermann kann das in der zweiten Liga locker spielen.
Ja, klar, der kann das spielen, aber du hast halt irgendwie dann für die linke Position hast du Petersen, du hättest auch noch Pledel, der da vielleicht ganz gut aussieht. Pripp kann das spielen, bei rechts ist die, aber ja, also auf jeden Fall hättest du da auch Leute, die das gut genug machen. Aber ja, für mich ist halt wie auch so ein bisschen die Frage, alles, was jetzt halt irgendwie neu kommt und diese Dreierkette ist jetzt ja auch eigentlich, die würde ja auch eigentlich das Problem nicht lösen, was die Fortuna gerade hat, nämlich sich halt irgendwie zu überlegen, hey, wie kommen wir denn nach vorne, wie kreieren wir denn mal irgendwie Chancen, weil hinten stabil stehen tut die Fortuna ja eigentlich schon. Und für alles, was du jetzt wieder raus entwickelst, glaube ich, macht es irgendwie mehr Sinn, dass man halt jetzt erstmal auf dem aufbaut, was man hat. Und das, was man hat, ist, dass man einfach mit dieser flachen 4-4-2-Formation gegen den Ball, dass das erstmal super stabil ist. Und dass das halt auch in Spielen, wo man nicht gut spielt, ausreicht in der zweiten Liga gegen manche Gegner, um halt zu gewinnen. Das hat jetzt schon, ja, das haben wir jetzt halt mehrfach gesehen. Aber die Frage ist halt auch, was soll jetzt daraus entwickelt werden? Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass da jetzt von Uwe Rösler nochmal was kommen wird, weil der bisher mit dem Ball halt dieses ganze Jahr, seit er jetzt schon fast im Amt ist, halt nichts hat entwickeln können. Also da hat die Mannschaft sich eher zurückentwickelt.
Seitdem Rob Kelly weg ist.
Ich möchte auf jeden Fall jetzt so, wenn wir mal langsam gucken, was man denn gegen Bochum vielleicht konkret auch auf den Gegner gesehen anders machen könnte. Man muss ja auch immer ein bisschen den Gegner mitdenken. Die Betrachtung des Sandhausen-Spiels abschließen, wenn ihr nicht widersprecht, mit einem kurzen Zitat aus der Pressekonferenz nach dem Spiel von Uwe Rösler oder noch irgendwas zu Sandhausen von euch zu sagen. Und zwar sagte er, wir müssen uns spielerisch mit Ballbesitz verbessern. Im Moment ist es so, wie es ist. Aber auf Dauer werden wir mit dieser Art Fußball zu spielen unsere Ziele nicht erreichen. Ja,
Ja,
also es ist
Ziele
noch
heißen
viel zu tun.
Aufstieg. Ja, die
Gerne,
Ziele sind genau.
ja, und das wird man natürlich mit dieser Art zu spielen nicht erreichen. Und ich glaube tatsächlich, aber da wird uns Jan dann ein bisschen mehr zu erzählen. Der VfL Bochum ist schon ein anderer Gradmesser, oder? Als Sandhausen.
Ja, ich denke schon. Also das wird, ich habe jetzt mal den VfL Bochum vorbereitet diese Woche.
Die
Ja, also ich
letzten Wochen ja auch schon.
habe, genau.
Ja, stimmt.
Aber speziell diese Woche auch. Genau, habe ich ein bisschen auf den VfL Bochum geschaut und ja, die werden auf jeden Fall ein anderer Gegner sein, als die, auf die man in den letzten Wochen getroffen ist. Die Fortuna trifft am Montag, dem 30. November auf den VfL Bochum, wie schon gesagt. 20:30 Uhr ist ja Montagsspiel, irgendwie, wenn keine Fans im Stadion sind, ist das ja irgendwie auch gar nicht so schlimm.
Das bringt völlig unsere Samstagsroutine durcheinander. Hallo, so ein bisschen
Ja, und auch die
Frechheit.
Montagsaufnehmen-Routine übrigens.
Ja,
Das ist in der Tat warm.
schön ist das nicht.
Ja, und auch für den Samstagvormittag müssen wir uns dann dieses Mal was anderes
Ja.
überlegen. Aber ja, das werden wir auch lösen, dieses
Vielleicht
Problem.
gibt es ja
Wir
Würzburg-Aue
werden. Ja, also wie schon gesagt, es geht gegen den VfL Bochum. Trainer ist Thomas Reis, auch ein ehemaliger Spieler, genauso wie auch der Sportdirektor Sebastian Schinzelutz ein ehemaliger Spieler ist. Und auch sonst setzt man auf viel Konstanz beim VfL Bochum. Nachdem man ja lange irgendwie eine Fahrstuhlmannschaft gewesen ist, ist man mittlerweile in der 11. Saison in der zweiten Liga. Stand dann im Verlauf der letzten Spielzeit relativ lange in der Abstiegszone und hat dann eigentlich erst nach der Corona-Pause so richtig die Trendwende geschafft. Hat dann noch richtig viele Punkte geholt und ist am Ende auf Platz 8 eingelaufen. Und gerade weil die Mannschaft eben so positiv aus dieser Corona-Pause halt rauskam und auf einen relativ eingespielten Kader bauen konnte. Man hat von den Stammspielern eigentlich nur einen Rechtsverteidiger, der von Arsenal ausgeliehen war, wieder abgeben müssen und dann diesen eingespielten Kader noch sinnvoll verstärkt. Darum galt eigentlich die Mannschaft auch vor der Saison so ein bisschen als eine Art Geheimfavorit. Vielleicht auch gar nicht so geheim, aber auf jeden Fall als einer der Mitfavoriten für den Aufstieg. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass die Mannschaft das bisher auch einigermaßen bestätigt hat, nachdem man jetzt gestern beim Tabellenführer, beim HSV, mit 3:1 auswärts gewonnen hat, steht man auf Platz 6, ist irgendwie mitten im Geschäft und ja, Hat auf jeden Fall noch
Platz 4
alle Optionen in der Hand.
Ja, oh, sind Vierter.
Platz 4. Okay. Da habe ich das irgendwie falsch recherchiert. Ja, man setzt eigentlich auf die gleiche Spielweise, die dann auch nach der Corona-Pause letztes Jahr so gut funktioniert hat. Hat eine relativ klare Ordnung und will dann überschnelle Außen umschalten, also einfach ja, ein klarer Fokus auf Umschaltfußball. Und das sorgt eben auch dafür, dass man bisher viel auswärtsstärker ist, als man heimstärker ist, was ja vielleicht ein positiver Punkt ist, den man da herausarbeiten kann. Man hat die ersten Spiele immer aus einer ganz soliden 4-2-3-1-Staffelung irgendwie rausgespielt, die ja irgendwie dann immer dafür sorgt, dass man gerade in den Umschaltmomenten, das ist ja glaube ich das, weswegen das dann irgendwie vor 10 Jahren von Jürgen Klopp vor allen Dingen eingeführt, irgendwie dann zu dem en vogue-System irgendwie geworden ist, wenn man im 4-2-3-1 dann sowohl im positiven als auch im negativen Umschaltmoment irgendwie alle Räume gut besetzt hat. Deswegen ist das halt irgendwie immer das System gewesen, was Thomas Reis bevorzugt hat. Allerdings hat er dann, als vor 3 Spieltagen Bochum auf Platz 2 stand, er hat sich entschieden, das System zu ändern, weil dann, glaube ich, ein bisschen klar wurde, dass Bochum nicht mehr so ein großer, so ein Underdog war, sondern hat dann versucht, ein bisschen zu einer aktiveren Spielweise überzugehen und hat sich für ein 4-3-3-System entschieden. Hat das dann zweimal ausprobiert, das hat zweimal nicht besonders gut geklappt und ist deswegen jetzt gegen den HSV wieder zur alten Spielweise zurückgekehrt. Und jetzt ist halt so ein bisschen mit dem Blick auf das Fortuna-Spiel die Frage, ob er dann zu Hause gegen die Fortuna, die sicherlich, wenn man sich jetzt die letzten Spiele anguckt, auch nicht unbedingt viel mit dem Ball anfangen wollen wird, ob er da wieder das 4-3-3 ausprobieren wird oder ob auch er wieder versuchen wird, das, was jetzt gegen den HSV mal wieder geklappt hat, ja, ob er da auf das angestammte System setzt, auf das 4-2-3-1, was die Mannschaft aus dem FF beherrscht, und eigentlich gehe ich auch davon aus, dass das so sein wird und dass sich dann die Mannschaften neutralisieren werden.
Niemand hat die Absicht, einen Ball zu behaupten.
Genau. Wir können uns wieder auf viel
Es wird ein super Spiel.
Viele Einwürfe, viele Freistöße und so weiter freuen. Ja, im Tor sollte, da steht glaube ich wenig Zweifel dran, Manuel Riemann starten. Der ist schon lange da und hat viel Zweitliga-Erfahrung. Auf der rechten Seite Christian Gamboa. In der Mitte, in der Abwehr, hat Maxim Leitsch seinen Stammplatz sicher. Der sollte auf jeden Fall spielen. An seiner Seite hat jetzt eigentlich immer Vasilios Lumberopoulos verteidigt, aber der gegen Hamburg hat jetzt ein 18-Jähriger aus dem eigenen Nachwuchs zum ersten Mal von Anfang an gespielt. Bella Kutschap heißt er. Linke Seite mit Danilo Suarez, einer der besseren Linksverteidiger der zweiten Liga. Und dann auf der Doppelsechs neben dem Dauerläufer Anthony Lucia gibt es auch einen alten Bekannten. War ich auch sehr überrascht, nämlich Robert Tesche.
Das war der mal HSV oder so?
Der war auch mal
bei Fortuna
durchaus. Wann war der mal Fortuna?
Ja, ein halbes Jahr hat der mal bei Fortuna gekickt.
Hä, so als Laie oder was?
Das war, glaube ich, in den Saisons vor dem letzten Aufstieg. Also ja. So 11, 12, so die Kante müsste das gewesen sein. Habe ich jetzt nicht nochmal genau geschaut.
Aber auf jeden Fall hat der mal ein halbes Jahr auch bei uns die Schuhe geschnürt.
Ja, 2013 war es.
Aha.
Ja, in der Bundesliga noch, ne? Im Abstiegsjahr.
Ja, in dem einen Jahr, ja.
Ja. Ja, da war ich ja noch weiter im Exil.
Ja, stimmt. Oh,
das, ja.
Die Fortuna nur von außerhalb des Landes verfolgen können. Ja. Deswegen ist das an dieser Stelle mal entschuldigt.
Genau, danke.
Trotzdem, einen Aufsatz erwarten wir, 10 Seiten, Robert Tesches Taten in der Halbserie 2013.
Selbst er konnte den Abstieg nicht verstehen. Okay.
Okay, dann es gäbe auch durchaus die Alternative. Raman Chipsa zu bringen. Der ist, wäre dann halt so der Sechser, der vielleicht vom Spielertyp eher jemand ist wie Kuba, also ein bisschen dynamischer, ein bisschen aggressiver. Aber dafür auch mal jemand, der vielleicht nicht ganz so stark die Position hält. Ja, dann gibt es mit Robert Zulsch einen richtigen Zehner, wirklich auch noch so einen Zehner alter Schule. Auch schon irgendwie ein bisschen Bundesliga-Vergangenheit. Und das gilt genauso für die beiden feilschnellen Außen, nämlich einmal für Simon Zoller und für Danny Blum. Beide Spieler, die es, glaube ich, irgendwie auch mehrfach schon in der ersten Liga probiert haben, aber die jetzt, glaube ich, so richtig ihre Rolle beim VfL Bochum gefunden haben und auf jeden Fall ständig nach vorne stoßen, zur Grundlinie durchgehen, Torgefahr ausstrahlen. Und ja, beim Wort Torgefahr sind wir dann halt irgendwie auch direkt im Mittelsturm vorne. Da hat zuletzt der wahrscheinlich bekannteste Bochumer Spieler, der in diesem Sommer auch in vielen Transfergerüchten gehandelt wurde, Sylvain Jeanvoulin, bisher ein bisschen geschwächelt und infolgedessen jetzt in den letzten Spielen seinen Stammplatz an Somo Nowotny verloren. Geschwächelt heißt übrigens trotzdem, dass er 4 Scorerpunkte aus 8 Spielen hat. Aber ich habe letzte Saison hat er fast 20 Tore gemacht und eigentlich ein Spieler, der alles mitbringt und auch vor allem, vor dem man auf jeden Fall ein bisschen Angst haben müsste. Und auch einen, den ich, glaube ich, unbedingt aufstellen würde, auch wenn Thomas Reis jetzt das nicht so gesehen hat, die letzten Spiele. Gegen den HSV hat er sogar mit Simon Zoller vorne begonnen, also wirklich dann nur kleine, wendige, schnelle Spieler vorne gebracht. Da hat dann auf links Gerrit Holtmann gespielt, auch so ein richtiger Schienenspieler für die Außenbahn.
Den kennen wir auch noch.
Der auch unglaublich schnell ist. Ist auf jeden Fall auch eine Option, falls man sich halt dazu entscheidet, genau wie gegen den HSV zu beginnen, ja, was auf jeden Fall, ja, was auf jeden Fall eine Option ist, aber ich glaube schon, dass man eigentlich gegen die Fortuna in Verteidigung zumindest einen so einen Schrank halt irgendwie stellen wird, um halt so ein bisschen körperliche Präsenz zu haben.
Ja, wobei, wenn es Sandhausen mit den Schränken vorne drin versucht hat, wird sich jetzt Bochum vielleicht denken, dann tun wir halt Leute, die klein und schnell sind.
Ja, aber einen sollte man schon haben, oder?
Ja. Schade, glaube ich, nicht, vor allem, wenn die halt eventuell Ballbesitz haben, auch wenn sie es nicht haben wollen.
Ja, und außerdem macht es mir dann doch auch ein bisschen Sorgen, dass hier dieser Zulc, oder wie der heißt, als offensives Mittelfeld die zweitmeisten Tore in dieser Saison gemacht hat. Das heißt, wahrscheinlich sind das dann so aus der zweiten Reihe Tore, ne? Die können nämlich auch, glaube ich, der Fortuna vielleicht wehtun, keine Ahnung. Ja,
schießt auch Elfmeter. Ich glaube, das
ist. Ah, okay.
Alles ja, Elfmeter-Tore.
Gut, dass du gut vorbereitet bist. Wahrscheinlich waren das alles Elfmeter. Ja,
ja, also ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel komplett nachbereitet, aber gegen den HSV jetzt mit Blatter hat er ein Elfer-Tor gemacht.
Ah, okay.
Ja, da kann man auch empfehlen, sich die Wiederholung anzuschauen, weil das Tor von Danny Blum ist auch nicht so schlecht gewesen. Das 2-1.
Ja.
Da muss ich wirklich sagen, also bei Blick auf den Kader, also habe ich echt auch ein bisschen mit den Ohren geschlackert, was da halt für eine Qualität irgendwie ist. Also es gibt da durchaus auch noch andere Alternativen, wie Thomas Eisfeld, der halt auf der 8 und auf der 10 spielen kann, mit Pantovic noch für die Außen. Also da sind wirklich Spieler dabei, die gerade so in dem Bereich 8er, 10er und schnelle Flügel außen, die halt der Fortuna richtig wehtun können, die halt jedem Gegner richtig wehtun können. Also, und wo ich auch sagen würde, der Kader ist halt wesentlich, wesentlich besser ausbalanciert als der Fortuna und hat halt trotzdem relativ viel Qualität. Also, die müssen sich auf jeden Fall vor keinem verstecken letzte Saison. Aber das gilt ja auch eigentlich für die Fortuna. was denkt ihr denn, wird es denn große, gröbere Änderungen geben? Moos hat ja schon so ein bisschen die Dreierkette eben ins Spiel gebracht.
Ja, wobei ich da für Bochum ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh.
Ja, aber ich glaube, die große Frage, die sich stellt, ist tatsächlich die Hoffmann-Frage. Ob er Hoffmann bringt oder ob er den beiden Clara und dann so, und vielleicht geht es dann auch eher um Christoph Clara, ob er die auseinandernimmt, die beiden. Es gibt für beides Argumente. Ich finde es eigentlich immer ganz sympathisch, wenn man Leuten, die gerade gut leisten und gerade auch junge Spieler sind, dass man die weiter arbeiten lässt. Aber klar, mit Hoffmann, einem absoluten Leistungsträger der letzten Saison und auch im Passspiel nach vorne,
ja,
eine gute Option. Das hat er auch in der ersten Liga schon gezeigt, dass er das kann. Überraschend viel besser, als ich das ihm zugetraut hätte in der letzten Saison. Und ansonsten, klar, ich glaube, Ofori bin ich mir nicht so sicher.
Ja, wenn er Prip fit ist, ob er das dann nicht irgendwie umdreht.
Naja.
Also ich gehe auch davon aus, wenn der jetzt gut eine Woche durchtrainiert, dass ganz fest in den Gedankenspielen von Uwe Rösler Edgar Prip eine große Rolle spielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der anfängt.
Aber dann links für Peterson oder?
Puh, ja.
Die haben ja dann gewechselt, ja, stimmt.
Weil, also ich habe, ne, Prip ist halt irgendwie Linksfuß und eigentlich wäre, glaube ich, so die ideale Rolle wäre ja wahrscheinlich irgendwie die in so einer, in einem Dreier-Mittelfeld, die als linker Achter.
Tja, es ist schwer zu sagen, vielleicht wird auch ziemlich umgebaut, aber ich glaube, dass tatsächlich sich viel danach richten wird, Edgar Prip von Anfang an spielen zu lassen, und was man dann da drum herum baut, wird uns vielleicht überraschen, sage ich mal, weil ja tatsächlich in allen Aussagen zum Sandhausen-Spiel immer so ein bisschen durchgeschieden ist, dass man irgendwie gerade so zweigleisig plant und möglicherweise halt wirklich mit einem anderen System spielt, auch wenn man jetzt gewonnen hat.
Also kann schon irgendwie sein, weil ich finde auch, also als Prip dann auch eingewechselt wurde, man hat einfach auch direkt gemerkt, was der für eine unfassbare Präsenz hatte. Also
stimmt schon.
Der hat wirklich sofort irgendwie, ja, weiß ich nicht, der wirkte halt sofort irgendwie wie so ein Anführer. Es lief halt super viel über den. Aber ja, wie du schon sagst, es wird, glaube ich, ohne einen Systemwechsel eigentlich nicht gehen, weil du kannst gerade auch die Doppelsechs halt nicht aufbrechen.
Naja, aber Prip hat ja in dem, das System haben sie gar nicht so stark umgestellt mit der Einwechslung von Prip. Und man muss bei der Bewertung von dem, was er da jetzt gemacht hat, eben auch, was ich meinte, halt sagen, naja, es stand halt 1-0, du hast halt mehr Platz. Dann kannst du natürlich so einen Spieler auch besser einbinden, genau wie Schinter Appelkamp. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er Prip auch die Außenposition mehr gibt und dann halt gerade beim Spiel gegen mit dem Ball tatsächlich auch vielleicht so eine, dann wird das, war ja eh der Fall, gegen den Ball 4-4-2 flach und mit dem Ball verschiebt sich das dann schon nochmal, da kann halt Prip auch eine andere Rolle spielen. Die Frage ist halt, wenn du sagst, dass du Prip auf links mehr Platz auch in der Mitte einräumst und nicht nur den klassischen Außenspieler, dann hast du mit Sobotka als Linksverteidiger natürlich überhaupt keine Flügelpräsenz auf der linken Seite.
Ja, was mir da gerade mal auffällt, das könnte man ja vielleicht in einem, quasi mit einem Schlag irgendwie lösen. Edgar Kuppert hat auch durchaus schon Linksverteidiger gespielt. Ist natürlich die Frage, ob man ihn halt da stark genug irgendwie ins Spiel einbinden kann, aber. Und was einem dann vielleicht eventuell irgendwie auch an defensiver Stabilität dadurch verloren geht, aber offensiv und um halt irgendwie jemanden zu haben, mit dem dann halt irgendwie auch Pettersson auf der Seite ein bisschen was bewegen kann, da wäre er auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Mann. Und das wäre auf jeden Fall mal spannend, das mal auszuprobieren, also zumindest irgendwie im Training. Aber das wäre auf jeden Fall auch eine weitere Option.
Ja. Vielleicht stärker in der Fünferkette oder so als linker Flügel außen. Kann ich mir besser vorstellen, aber wir werden sehen, auch so, ja, Ofori. Ich würde jetzt mal sagen, die klassische Variante wäre Pledel dann einfach zu bringen. Und die Frage ist, ob er an Ruven Hennings Stuhl sägt. Da gibt es irgendwie keine großen Indikatoren für, auch wenn er sich spielerisch nicht unbedingt gut präsentiert hat.
Auf der anderen Seite ist ja auch irgendwie niemand wirklich dabei, der ihm jetzt sofort den Platz streitig machen würde.
Genau.
ich denke mal, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was total, was wir mal voraussetzen, ist, dass Brandon Borello nicht nochmal eine neue Chance in der Anfangsformation erhalten wird, sondern dass da Karaman agieren wird. Auch da könnte es natürlich sein, dass David Kurniawski schon wieder fit ist. Und wenn der wirklich Luft haben sollte
nicht,
für 90 Minuten, was ich nicht glaube, wäre das halt selbst jemand, wo man den man halt auch automatisch irgendwie eigentlich aufstellen könnte, wenn nicht sogar müsste. Und der dann vielleicht endlich mal in die Lage kommt, dass er halt auf seiner starken Position, nämlich in dieser Karaman-Rolle, jetzt halt spielen könnte.
Das wäre traumhaft.
Ja, aber also vielleicht wird einfach Brandon Borello rausgenommen und man verändert das System dahingehend, dass Prip zentral spielt vor der Doppel-Sechs. Ja. Und halt man opfert dafür die zweite Spitze. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen.
Mhm. Naja, wir werden...
Ja, auf jeden Fall möchte ich am Ende nochmal zusammenfassen. Ich erwarte den Jungen aus Neryungi, in der Republik Jakutien geboren, fest in der Startelf gegen Bochum.
Hat der nicht auch für Russland? Also
ja, der hat auf jeden Fall die doppelte Staatsbürgerschaft, Deutschland, Russland. Und ich weiß nicht, ob der für die mal gezockt hat.
Da klingelt gerade, wo du es gesagt hast, klingelt da was, dass der...
Du sprichst von Edgar Pripp.
Ja, ja, dass der eventuell auch für... wir werden, sie sind auch nicht zentral.
Ja, genau.
Ja, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall zum Ende der Folge nochmal eine Frage an euch. stimmt ihr mit Klaus Allofs überein, der jetzt ja unter der Woche nochmal gesagt hat, dass er durchaus weiterhin der festen Überzeugung ist, dass die Fortuna aufsteigen kann?
Ist es ja vor allem rechnerisch ungefähr 50-50, ob sie absteigen oder aufsteigen.
Naja, er hat das ja im Rahmen dieser Fortunen-Fragen, Fortunen-Antworten gesagt, zusammen mit Uwe Klein. Und sein Argument ist jetzt kein völlig von der Hand zu weisen. Und ich würde da auch sagen, ja, kann man so verargumentieren. Es ist halt, naja, wir haben eine gute Mannschaft, die, wenn man auf andere, auf die Aufstellung oder den Kader von anderen Mannschaften schaut, sehr gut mithalten kann. Und in dieser Liga geht halt immer was nach oben und so quasi. Ne? Er hat das halt so ein bisschen versucht einzufangen mit, ja, unter gewissen Voraussetzungen, aber im Prinzip meinte, ja, das muss unser Ziel sein und das ist auch realistisch, weil in dieser Liga eben da viel geht nach oben. Und da würde ich halt sagen, das ist nicht falsch, was er sagt. Ja, das hatten wir auch die ganze Zeit ja auch gesagt. Das sieht man jetzt auch. Kaum holt man wieder Punkte, ist man oben dran. Aber man sieht auch, wenn man auf die Tabelle guckt, in die andere Richtung, und das hat jetzt Allofs da nicht mit rein gegeben, geht es nämlich auch relativ schnell. Was aber unabhängig von der Frage, ob man aufsteigen kann, bei dieser ganzen Angelegenheit ja die viel drängendere ist, warum hat man das so formuliert? Dass die Fortuna aufsteigen kann, ja, okay. Aber warum muss man das als Ziel formulieren und das so vor sich hertragen? Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und das wurde nicht erklärt. Und das ist auch nach wie vor nicht erklärt worden, warum man das als für eine gute Strategie empfindet, das sich zum Aufstiegsaspiranten zu erklären.
Und ich würde tatsächlich ergänzen wollen, dass wir vielleicht nochmal jetzt das Spiel gegen Bochum uns angucken, die ja eine andere Kragenweite sind. Und dann können wir vielleicht auch schon wieder darüber diskutieren, was noch fehlt.
Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, dann verschieben wir vielleicht Teile dieser Diskussion nochmal ein bisschen auf nächste Woche. Also ich habe jetzt hier auch durchaus noch einige Sachen, die ich irgendwie dazu noch hätte gern sagen wollen.
Kannst und auch du auch durchaus noch.
Gerade zum Trainer, aber ich glaube, das würde jetzt eher die Diskussion nochmal ja, verlängern. Und ja, genau, lass uns nochmal das Spiel gegen Bochum abwarten.
Ja, gerne, sehr
und
gerne.
Und dann gucken wir halt da vielleicht nochmal ein bisschen ausgedehnter drauf.
Denn der Spannungsbogen, er wird nochmal am Ende hochgezogen, um die Leute bei der Stange zu halten.
Ein Cliffhanger.
Ein Cliffhanger.
Und das jetzt das dauert jetzt noch 8 Tage, bis das aufgelöst wird, Leute.
Am 1. Dezember wird es sein,
Eieiei.
wo wir den Daumen heben oder senken. Ich finde, nach 9 Spieltagen kann man auch so eine erste kleine Zwischenbilanz mal ziehen.
9 ist eine klasse Zahl.
Alles klar. Dann nehmen wir uns das ganz fest vor und wünschen euch bis dahin eine schöne und gesunde Woche. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.